Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum neuen Online-Talk mit Daniel Fiene.
Und Herrn Pähler bei Die Radio Wissen. Ja, und was soll ich nur sagen? Was war das für ein Jahr? Und jetzt irgendwie rund um die Feiertage ist doch Zeit, mal etwas nostalgisch zu werden.
Aber was heißt hier rund um die Feiertage? Seit Anfang des Monats werden uns ja schon die Jahresrückblicke um die Ohren gehauen. Da kommt man ja in den Medien kaum dran vorbei. Große Tragödien, persönliche Schicksale, aber auch gemeinsame Erfolge werden da nochmal durchgekaut. Aber keine Sorge, wir liefern euch keinen chronologischen von A bis Z, 1 bis 100, Norden, Westen, Süden, Westen, Osten. Habe ich alle
gehabt? Nein, du hast, glaube ich, Süden vergessen, oder?
Okay. Anyway, dafür gibt's die großen Archive im Netz, das brauchen wir nicht. Wir dachten, wir machen mit euch heute so den kleinen persönlichen, subjektiven Jahresrückblick.
Wir wollen nämlich mal mit euch klären, wie das Netz eigentlich in diesem Jahr euren Alltag verändert hat.
Olaf Timmermann schrieb auf unsere D-Radio Wissen Facebook-Seite, das Netz hat mein Leben nicht unbedingt positiv beeinflusst, aber dennoch bereichert, bin jetzt Facebook-süchtig. Herr Pähler, wie war dein Jahr?
Facebook-süchtig bin ich nicht.
Ja.
Und ob das Netz mich in diesem Jahr stärker beeinflusst hat, weiß ich auch gar nicht. Aber mir ist in diesem Jahr viel bewusster geworden, dass es mich beeinflusst. Ob da eine Steigerung zu 2010 war, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Aber mir ist bewusst geworden, dass es mir eigentlich im Alltag nicht mehr bewusst ist. Später dazu mehr. Und dein Jahr?
Ich war ja total begeistert von den ganzen neuen Sachen. Also auch in der Vorbereitung habe ich das nochmal so gesehen, was es ja alles für spannende Sachen gab. Und wo ich aber froh bin, dass eigentlich die Frage, wie viele Stunden am Tag bist du eigentlich im Netz, dass die Frage spätestens jetzt 2011 ad acta gelegt werden soll. Also wer die im kommenden Jahr nochmal irgendwem stellt, der kriegt eins auf den Finger. Weil das Netz ist doch immer und überall irgendwie, oder? Ich glaube, darüber sprechen wir später dann auch nochmal.
Aber was man auf jeden Fall sagen kann, in diesem Jahr 2011 ist in der Netzwelt viel passiert. Sicherlich von sich reden gemacht haben auch die vier großen Player, Amazon, Facebook, Google und Apple. Und die versuchen ja doch, unseren Alltag immer stärker zu prägen und umgarnen uns aber auch immer stärker mit immer attraktiveren Angeboten. Das Ziel? Unser digitales Leben komplett in die Wolke zu verfrachten.
Ja, wo Wolken sind, ist auch Schatten. Also da gibt's auch einige Probleme, die besprochen werden müssen. Lob und Tadel werden wir für die digitale Themen jetzt auch verteilen. Und wir bekommen dabei Unterstützung. Zum Beispiel von Caro Buchheim. Sie kommt von fudder.de und arbeitet auch unter anderem in der Nominierungskommission des Grimme Online Awards. Und sie ist uns über Skype zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Caro.
Guten Morgen.
Und dann ist bei uns noch im Studio Thomas Knüver. Er bloggt unter indiskretion-ehrensache.de, berät Unternehmen in Fragen rund um Digitalstrategien und er war in diesem Jahr Chefredakteur der Erstausgabe der Deutschen Wired. Guten Morgen, Thomas.
Schönen guten Morgen.
Da wollen wir mal loslegen mit Lob und Tadel und ich würde sagen, Ladies first, oder?
Ja, da schließe ich mich an. Also fange ich, nein. Caro,
du hast uns schon gesagt, es war ein bisschen schwierig. Wir haben euch ja gebeten, jeweils ein Top- und ein Flop-Thema herauszusuchen. Und du hast dich gleich mal für zwei Top-Themen entschieden, die dir persönlich gefallen haben. Kein Flop war dabei. Warum denn kein Flop?
Also ich bin grundsätzlich eine Optimistin, deswegen vergesse ich die Flops meistens ganz schnell wieder und behalte lieber die guten Sachen in Erinnerung. Und ich habe mich halt für den Grimme Online Award in diesem Jahr halt mit vielen positiven Sachen beschäftigt und wie gesagt, die ganzen schlechten Sachen schnell vergessen.
Du hast gesagt, der Datenjournalismus kommt in Deutschland an. Das war eine Top-Sache für dich in diesem Jahr. Was hat dich da bei dem Datenjournalismus in diesem Jahr begeistert?
Also als Online-Journalistin beobachte ich natürlich genau, was so passiert und wie sich alles entwickelt. Und Deutschland ist ja manchmal so ein bisschen langsam. Es dauert eine Weile, bis neue, tolle Sachen hier ausprobiert werden. Viele Verlage sind da sehr zögerlich. Es fehlt auch das Geld natürlich, wie immer. Und ich habe mich sehr gefreut, dass gerade bei der Zeit in diesem Jahr so viel gemacht wurde und da mutig die Wege beschritten worden sind. Also wir haben ja auch beim Grimme Online Award ein Online-Special ausgezeichnet. Und ich finde es einfach ganz schön, dass das ausprobiert wird. Das ist halt für Leser und Nutzer eine ganz fantastische Art und für Journalisten natürlich auch ein schöner Spielplatz.
Kannst du das nochmal so ein bisschen auch für die Hörer beschreiben, was du das Besondere und das Tolle daran findest? Also vielleicht sagt ja nicht jetzt jedem sofort das Wort Datenjournalismus etwas.
Ja, das ist, wenn Daten grafisch oder multimedial oder crossmedial dargestellt werden. Also de facto waren das jetzt bei der Zeit in diesem Jahr zum Beispiel einfach eine Landkarte, auf der man sehen konnte, wie viele Menschen leben rund um Deutschland deutsche Atomkraftwerke rum. Das wurde also gemacht kurz nachdem die Atomkatastrophe in Fukushima passiert ist. Und das hat einfach sehr deutlich gemacht, wie schnell oder wie groß die Bedrohung auch in Deutschland ist. Interessiert mich natürlich als Mensch, der in Südbaden wohnt, wo wir auch umgeben sind, überall von französischen und Schweizer Atomkraftwerken. Auch da als Nutzer natürlich sehr. Aber ausgezeichnet haben wir jetzt beim Grimme Online Award ein Special, wo sehr deutlich wurde mit ganz einfachen Mitteln, wie die Vorratsdatenspeicherung funktioniert und was da alles gespeichert wird. Und da wurde einfach dieses super komplexe Thema sehr zugänglich dargestellt. Man hatte dann eine Landkarte, wo man einfach sieht, wo jemand, der seine Daten hergegeben hat, die er vorher hat einklagen müssen, erst um die von der Telekom zu bekommen. Man sieht einfach ein ganzes Leben. Und ich glaube, das war vielen Leuten nicht klar, die sich bis dahin nur immer dieses Schlagwort Vorratsdatenspeicherung gehört haben.
Ich stelle aber auch ganz oft fest, dass irgendwie der Datenjournalismus in Deutschland sich doch auf irgendwelche Zeitleisten beschränkt, wenn man mal ehrlich ist, oder?
Ja, im Alltag ganz sicher. Aber ich glaube, dass sich das ein bisschen ändert. Oder ich hoffe es zumindest. Ich unterrichte so ein bisschen an der Uni und hier gibt es in Freiburg einen Masterstudiengang für deutsch-französischen Journalismus und die haben das alle schon mal gehört und denken auch schon dran, dass sie Daten irgendwie schön darstellen wollen. Und ich glaube, ich bin da guter Hoffnung, dass das sich im nächsten Jahr noch weiter verbessert.
Thomas ist ein bisschen skeptisch gerade.
Ja, also ich meine, wenn man so durch die Wüste wandert, freut man sich ja auch über eine Probedose Mineralwasser. So ungefähr ist die Situation, weil tatsächlich, es gibt immer mal wieder so ein paar Leuchtturmprojekte, aber dazwischen muss man dann auch 2000 Seemeilen hinter sich bringen. Ich glaube, gerade in Deutschland ist die Alltäglichkeit der Verwendung von Daten einfach noch nicht da. Also ich kriege jeden Tag E-Mails vom Business Insider, das ist ein amerikanischer Dienst, der nicht von einem klassischen Medium stammt. Und das ist halt Datenjournalismus, der zwei, dreimal am Tag zu einer Nachricht oder zu einer Interpretation einer Nachricht führt, die mich überrascht. Und sowas sehe ich in Deutschland halt nicht. Ich glaube, dass es auf Dauer definitiv einige Angebote geben wird, die das sehr gut machen werden. Zeit Online ist sicherlich im Moment die größte Hoffnung des deutschen Online-Journalismus, auch weil sie den besten Online-Chefredakteur haben. Spiegel Online hat, glaube ich, die nötigen Kapazitäten, um es zu machen. Und dann wird es auch schon dürre. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir nicht diese Freude über die Probedose Mineralwasser im nächsten Jahr auch noch empfinden werden.
Was ich irgendwie mich noch die ganze Zeit frage, ist dieses Thema Datenjournalismus, ist das eigentlich etwas, was jetzt so untrennbar mit dem Netz erst möglich geworden ist? Wäre das nicht eigentlich auch schon vorher möglich gewesen, so ohne Internet?
Definitiv wäre es möglich gewesen, es wäre aber immens schwieriger gewesen. Das beginnt damit, dass man die Daten bekommen muss und schließlich diese Daten sich dann auch noch in Zeitleisten oder in Zusammenhängen angucken muss. Das heißt, es gab durchaus mal so die Dokumentare früher, die so ein bisschen frickelten. Also ich war ja lange beim Handelsblatt und da war es immer ein riesiger Aufwand, sowas zu erstellen. Und heute ist es eigentlich so, dass man sowas ja sogar automatisiert machen kann. Das erleben wir in Deutschland praktisch derzeit gar nicht, schlicht und ergreifend, weil die meisten Medienunternehmen keine Programmierer haben.
Das ist ja auch, glaube ich, so ein Wandel, den wir auch noch in den nächsten Jahren begleiten können. Also, dass es sich auf jeden Fall lohnt, jetzt nicht nur irgendwie als guter Wirtschaftswissenschaftler oder vielleicht auch als Jurist in den Journalismus zu gehen, also ein gutes Fachstudium zu haben, sondern halt, dass auch, glaube ich, immer mehr Informatiker in den Alltagsjournalismus gehen oder so. Vielleicht gibt's da ja spannendere Modelle, auch was die Ausbildung da in Zukunft angeht. Wenn wir uns jetzt...
Ja, da möchte ich übrigens mal einwerfen, was ich jetzt gerade gehört habe. Der Sohn eines Freundes ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr im Internat in den USA.
Im Internet, dachte ich.
Da ist er schon lange. Und da ist halt sowas wie Online-Mediengestaltung schon ein normales Fach. Ich kenne keine deutsche Schule, wo das der Fall ist.
Die kenne ich auch nicht. Wir haben ja vorhin gehört, dass es jetzt gerade mal an den Unis sogar erst ankommt. Caro hat ja so schön formuliert, die haben das wenigstens schon mal gehört. Also das ist ja auch allenfalls der Anfang, ne? Also.
Ja, ich bin da schon auch sehr genügsam. Ich freue mich halt, dass überhaupt die als Teil ihres Studiums auch sehr viel online machen müssen. Und erlebe dann allerdings, also die Hälfte des Studiums findet hier in Freiburg statt und die andere Hälfte an einer Journalistenschule in Straßburg. Und wenn ich dann allerdings sehe im Vergleich, was die also online während ihrer Zeit hier in Deutschland machen und dann online in der Zeit in Straßburg, erschrecke ich natürlich, weil das um Längen besser ist. Also die stemmen richtig große Multimedia-Projekte und lernen halt auch da noch ein bisschen was, wie man programmiert und sowas alles. Fehlt hier ein bisschen immer noch.
Du hast ja gerade jetzt bei deinem ersten Top beim Datenjournalismus auch schon das vom Grimme ausgezeichnete Angebot der Zeit erwähnt. Mich persönlich hat auch sehr gefreut, dass wir hier bei die Radio Wissen ausgezeichnet worden sind für den ganzen Sender beziehungsweise für die Webseite. Das freut uns natürlich sehr, aber deine Top 2, die spielt ja auch noch so ein bisschen in eine ausgezeichnete Angelegenheit rein, und zwar das Gutenplug-Wiki ist ausgezeichnet worden.
Ja, also das Gutenplug-Wiki, es kommt mir jetzt schon vor, als wäre das schon viel, viel länger her als nur die 10 Monate, die das her ist. Aber das Gutenplug-Wiki hat sicherlich gezeigt, was heute im Netz möglich ist. Und da wurde einfach eine Rechercheleistung, die ein Einzelner oder auch vielleicht ein Medienunternehmen vielleicht gar nicht hätte durchführen können, so schnell einfach gezeigt, was passiert, wenn Menschen sich zusammentun im Netz. Und auch die grafische Aufarbeitung, die da auf der Seite passiert ist, hat ja sehr deutlich gemacht, also wie viel zu Gutenberg plagiiert hat. Also ich glaube, jedem, dem man, der vorher gesagt hat, ach, der hat nur ein bisschen abgeschrieben, wenn man ihm diese Grafik mit den Strichen zeigt, wo man sieht, wie viel tatsächlich kopiert ist, sehr ausdrucksstark. Tolles Projekt. Da bin ich sehr froh, dass wir es ausgezeichnet haben.
Glaubst du denn, dass solche Formate eine Zukunft haben? Oder war das jetzt, ich sag mal, ein gewisser Boom um das Plagiat von Herrn zu Gutenberg herum? Dass das mal so ein Peak 2011 war, und wer interessiert sich 2012 schon für Plagiate?
Ich glaube, ich hoffe, dass das Thema natürlich noch weiter da bleibt. Ich sehe so ein bisschen, dass die richtige Diskussion, die das eigentlich hätte anstoßen können, nämlich um den Wert von Wissenschaft in unserer Gesellschaft, das ist ja so ein bisschen verpufft, habe ich leider den Eindruck. Aber insgesamt hat sich ja schon gezeigt, wie eben so Kollaboration funktioniert. Wenn ich nach England gucke, wo der Guardian ja auch regelmäßig Dokumente online stellt und die zur Verfügung stellt und dann die Nutzer damit recherchieren und um einfach große Mengen an Material zu sichten, habe ich schon Hoffnung, dass das auch in anderen Themenbereichen genutzt werden könnte. Im Moment sehen tue ich es nicht.
Also ich glaube, das auf Plagiate zu beschränken, ist auch mit Verlaub, Herr Pähler, ein bisschen kurz gesprungen, weil es geht vielmehr darum, dass Menschen im Netz mit den digitalen Instrumenten etwas bewegen und etwas erschaffen. Und wir haben dieses Jahr dann bei den Revolutionen in Nordafrika ja zum Beispiel die Situation gehabt, dass es Exilägypter in Frankreich gab, die sich digital zusammengetan haben und die Tweets, die vom Tahrirplatz auf Arabisch kamen, auf Englisch und Französisch übersetzt haben, damit die internationale Welt eben besser daran teilhaben kann. Das ist auch so ein Beispiel. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit, um etwas zu erschaffen oder um etwas zu recherchieren, da stehen wir immer noch ganz am Anfang, und das wird noch eine gewaltige Welle werden. Vielleicht wird in Deutschland das auch ganz spannend werden, wenn es dann Richtung Wahlkampf geht.
Ja.
Was erwartest du da?
Da hast du recht, Thomas.
Oder was erhoffst du dir?
Na, ich glaube, dass wir, wie es so häufig im Netz ist, wir haben eine Innovation. Es gibt erstmal eine Übertreibung. Und ich glaube, diese Übertreibung wird im nächsten Wahlkampf sein, dass wirklich jeder Politiker Gefahr läuft, dass jede Kleinigkeit von ihm so dermaßen auseinandergenommen wird, dass es ihm schaden kann. Ich glaube, da wird fast eine Hysterie ausbrechen.
Ist aber darin denn nicht möglicherweise, liegt da nicht auch gerade im politischen Raum dann ein Problem, wenn man sozusagen viel mehr als Politiker darauf achten muss, möglicherweise, dass nicht irgendwelche Details zu großen Problemen werden, dass es eigentlich doch ablenkt von den Kernfragen, um die es ja hoffentlich in der Politik auch noch geht. Vielleicht bin ich da etwas, wie sagt man nochmal, naiv.
Ich glaube, das ist was ich mit Übertreibung meine. Und ich glaube, was auf Dauer passieren wird, ist, derzeit muss ein Politiker Angst haben, dass möglicherweise auch Dinge ausgegraben werden aus der Zeit, als er noch nicht Politiker war. Und das hat ja eigentlich nichts mit seinem aktuellen Job zu tun. Also das wäre dann so das Steine schmeißen bei Joschka Fischer. Ich glaube aber, dass wir auf Dauer davon wegkommen werden und dass es sich dann eben beruhigen wird und sich vor allem darauf beschränken wird, wie verhält er sich in seinem Amt und trifft er dort logische und stringente Entscheidungen. Das, was die Amerikaner aber Flip-Flopping nennen, also heute Hü, morgen Hot, das wird auf Dauer, glaube ich, ganz schwierig zu verkaufen sein.
Das sehe ich auch so, Thomas. Und ich glaube, wenn gelernt wird, wie man eben damit umgeht, eben mit der eigenen Vergangenheit und dass man vielleicht auch mal sagen kann als Politiker, ja, so war ich einfach mit 25 oder mit 30, wenn es was Privates war.
Es ist jetzt auch, glaube ich, Zeit, Herr Pähler, dass wir mal schauen, was du uns mitgebracht hast. Denn Shorshi twitterte gerade, bin gespannt auf die Flops 2011. Die Tops waren bisher etwas so lala. Also streng dich jetzt mal an, Herr Pähler.
ja, das weiß ich nicht, ob ich mit meinem Flop da gleich sozusagen hier in den Top der Sendung landen kann. Da muss ich nur noch mal schauen. Ich wollte aber auch, weil man, glaube ich, mit dem Positiven anfangen soll, das ist, glaube ich, didaktisch einfach besser, auch gerne lieber mit meinen Tops anfangen. Ich habe da nämlich auch zwei rausgesucht und beide sind in diesen ersten 20 Minuten dieser Sendung schon auch gestreift worden. Also weil das erste ist eigentlich, ich habe das ja anfangs auch vorhin gesagt, das ist gar nicht so jetzt ein spezielles Projekt oder ein neues Angebot. Aber es ist für mich sozusagen in diesem Jahr 2011, in meinem Kopf ist genau das passiert, was wir gerade gehört haben. Es ist so ein Schalter umgelegt worden. Es hat gemacht Ding. Und ich habe gedacht, jetzt bist auch du irgendwie für immer und ewig mit diesem Internet in deinem täglichen Leben verwoben. Also ich glaube, und das ist etwas, was manchen vielleicht auch schon im Jahr 2010 und im Jahr 2009 so gegangen ist, ganz vielen aber, glaube ich, erst in diesem Jahr. Also mit doch der noch stärkeren Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs, aber eben auch den, ich sag mal, Stichwort Cloud, den Möglichkeiten, überall seine Informationen und Daten dabei zu haben. Irgendwie, ich habe es an mir gemerkt selbst, dass ich irgendwann, ich nehme mit, wenn ich aus dem Haus gehe, meinen Hausschlüssel, meinen Geldbeutel, meinen Regenschirm und mein Internet, sage ich jetzt mal. Und das habe ich halt immer dabei. Und ich nutze das auch, ohne noch darüber nachzudenken, dass ich jetzt mal ins Internet gehe. Daniel, du hast ja vorhin auch gesagt, diese Fragen wird man im nächsten Jahr nicht mehr stellen dürfen. Ich glaube, das ist für mich aber eine ganz neue Qualität. Und das ist für, glaube ich, auch etwas, das ist mir zugegebenermaßen, als Daniel mir aufgetragen hat, Herr Pähler, denk mal drüber nach, was war eigentlich so dein Highlight des Jahres 2011 im Internet, ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden, dass mir dieses Internet gar nicht mehr so bewusst ist, sondern dass das in allen meinen Facetten meines Lebens eigentlich mittlerweile mehr oder weniger mit meinem Leben verbunden ist. Also das ist so mein Top eigentlich. Könnte man jetzt auch sagen, so lala, Herr Pähler. Aber ich finde das eigentlich, wenn man das mal weiterdenkt auf alle Lebensbereiche, ist das gar nicht so lala, finde ich.
Du hast vollkommen recht, weil das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich halt auch jetzt in der zweiten Jahreshälfte massiv gemacht habe, dass vor allem durch das Thema Smartphones Menschen, die eigentlich nicht so digital durchgeknallt sind wie wir, mit einem Mal neue Funktionen entdecken. Also ich saß diese Woche mit Freunden zusammen bei einem Abendessen und da war halt jemand dabei, der sagte, ich werde nie auf Facebook sein, ich werde nie auf Twitter sein. Aber er ist Reiter und das Nächste, was er machte, und ich zeige euch mal das Video auf YouTube von Totilas. Also das ist jetzt versammelter Trab. Und er so, Junge, was du da machst, ist auch nichts anderes. Das ist ein illegal gefilmtes Video. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die breite Bevölkerung in diesem Jahr die Nutzung des Internets erst so richtig erschlossen hat in Deutschland.
Das ist ja auch ganz interessant, zum Beispiel, glaube ich, dass YouTube als soziales Netzwerk auch häufig unterschätzt wird, ne? Also wir sprechen ja häufig als über Google beziehungsweise über Facebook, wenn es um soziale Netzwerke geht, und gerne auch mal über Google Plus, aber eigentlich die wahre Party steigt doch eigentlich auch in den ganzen Vernetzungs- beziehungsweise Kommentarspalten auf YouTube und ganze Szenen, die dort entstehen. Und
oder WhatsApp. WhatsApp ist ja eigentlich ein Nachrichtendienst geworden, aber ich kenne halt unheimlich viele Leute, die eben dann sagen, nee, Facebook ist mir unheimlich, die im Grunde die Gruppenfunktion von WhatsApp als kleines Social Network nutzen.
Das heißt, bei WhatsApp ist nicht nur einfach wie kostenlos SMS, die dann auch noch multimedial aufgepimpt werden können, sondern es gibt auch die Möglichkeit, mit mehreren gleichzeitig zu kommunizieren. Wie geht das?
Da gibt es einen Gruppenchat. Okay. Und das ist dann tatsächlich so, dass mit einmal Gruppen, wird man auch Gruppen hinzugefügt. Toll, ist wie bei Facebook, und ich will das jetzt eigentlich auch nicht lösen. Da kriegt dann aber derjenige auch noch mit, dass ich aussteige. Das ist auch blöd.
Caro, wie ist denn das? Du machst ja immer den Feldversuch mit deinen Studis in Freiburg. Ja. Wenn du die so erlebst, Die Beobachtung, die wir hier gerade diskutiert haben, trifft die auf deine, das ist nicht eine Grundgesamtheit, die man vielleicht mal als repräsentativ für eine jüngere Generation ansehen kann?
Also ich sehe das auch schon so, dass, aber da muss ich noch nicht mal zu meinen Studierenden gehen, sondern ich setze mich morgens in die Straßenbahn, um zur Arbeit zu fahren. Und jeder Zweite hat sein Smartphone in der Hand und man sieht immer mehr, also davon noch unabhängig, immer mehr E-Book-Reader und so. Also ich finde, da sieht man einfach, dass das Internet immer dabei ist. Und ich finde es dann immer ganz lustig, wenn dann gerade auch Leute, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so Teil meiner Gruppe sind, als digitale Pioniere dann eben virtuos WhatsApp nutzen oder so. Schwiegereltern zum Beispiel oder Eltern. Ja, bei den Studierenden ist das also ganz, ganz normal. Die organisieren sich selber sehr viel übers Netz, über Facebook und über Netzwerke, die extra für Studierende sind oder so. Also das ist absolut überall.
Herr Pähler, lass uns jetzt mal über deinen Flop sprechen.
Okay, dann sprechen wir über meinen Flop.
Das war ja auch Thema bei uns im Online-Talk vor einigen Monaten.
Genau, wir haben in unserem Online-Talk über das Thema Shopping haben wir unter anderem über Groupon gesprochen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, das war ungefähr Mitte des Jahres, würde ich sagen, ne? War ich davon total erst angefixt. Also ich dachte, ich könnte es am Ende des Jahres, sollte mich Daniel danach fragen, das als Top 2011 benennen. Irgendwie war ich fasziniert davon, dass ich habe gedacht, das ist mal so ein neues Geschäftsmodell nach irgendwie 10 Jahren oder wie lange auch immer nach eBay, ist das mal was Neues, was sozusagen auch kommerziell das Ganze irgendwie im Netz nochmal ein neues Fenster einfach öffnet. Und ich glaube, Groupon hat das selbst ja auch geglaubt und auch einige sozusagen, die den Börsengang von Groupon relativ positiv, zumindest kurze Zeit begleitet haben. Und dann, ich weiß nicht, ob dann der Aktienkurs sozusagen der einzige Indikator dafür ist, dass das Ganze vielleicht doch nicht so top ist. Aber ich finde irgendwie, für mich ist dieser Hype oder auch ganz schnell wieder weg gewesen. Ich habe mir dann irgendwie natürlich mich auch bei Groupon angemeldet und auch bei allen anderen vergleichbaren Angeboten, Daily Deal oder was weiß ich. Und irgendwie finde ich mich jetzt schon total von gelangweilt. Sogar jetzt, wo ich darüber rede, merke ich, dass ich mich das eigentlich
aber
total
langweilt. Aber ich sehe das in einem Punkt ein bisschen anders, weil was man Groupon einfach zugutehalten muss, ist, es hat Geschäfte ins Internet gebracht und ihnen die Möglichkeit gebracht, über das Internet Bekanntheit zu erreichen, die das normalerweise nicht geschafft hätten. Angefangen vom thailändischen Massagestudio, okay, über die Autowaschanlage bis hin zum kleinen Restaurant. Diese kleinen Firmen hatten bisher große Schwierigkeiten im Netz irgendwas zu machen. Und jetzt haben sie diese Chance. Dass Groupon insgesamt in seiner Konzeption vielleicht ein bisschen schwierig ist als Unternehmen, ist eine andere Sache. Aber die Idee, dass die mit einem mal da auch teilhaben können, ich glaube, das sollte man einfach mal sagen, ist schon klasse.
Da würde ich widersprechen.
Aber Thomas, da muss ich dir auch widersprechen.
Bitte. Daniel,
sprich du erstmal
oder erst Caro, Daniel.
Und zwar sehe ich, dass kleine Unternehmen im Internet doch viel eher und viel besser aktiv werden auf Foursquare und auch auf Facebook. Also was da gerade, wie da sich viele profilieren und eben ihre schon vorhandene Kundschaft pflegen und Anreize bieten, doch dann nicht nur im Internet das Ganze zu liken, sondern dann auch ins Geschäft zu kommen, ist viel nachhaltiger für die Unternehmen als Groupon.
Ich gebe dir vollkommen recht, aber du hast ein wichtiges Adjektiv benutzt. Ihre vorhandenen Kunden.
Ja.
Weil
ja,
gut, du suchst nicht auf Facebook nach einer Autowaschanlage.
Nee, das stimmt.
Aber da muss ich sagen, ich habe eine Bekannte in Münster, die hat ein Babyfotografiestudio, total klein. Also sie hat sich irgendwie selbstständig gemacht, so ein bisschen sozusagen, sie hatte Zeit und hatte Spaß an Fotografie und sie promotet das über Facebook und das läuft richtig gut. Also das ist ihr Hauptwerbekanal und sie kriegt dadurch richtig viele neue Kunden. Also ich glaube, da gibt's viele Sachen. Aber was ich gerade bei dir sagen wollte, Thomas, nur die Tatsache, dass jemand kleine oder auch andere Geschäfte ins Netz bringt, ist es ja eigentlich noch nicht an sich zu loben. Ich finde, man muss es dann auch richtig machen. Wir haben so viele Berichte gehört, dass wirklich die Kunden dann auch wirklich verprellt worden sind, beziehungsweise dass sie dann gesagt haben, nee, das machen wir nie wieder mit Groupon, weil wir einfach da irgendwie einen Schaden gehabt haben. Also da gab es ja auch wirklich viel Negativpresse und einige haben ja mal das Geschäftskonzept von Groupon auseinandergenommen und dabei dann gesagt, so naja, das hat sich dann erübrigt, wenn auf einmal alle Geschäfte einmal durch sind, da wächst dann nichts mehr nach.
Und das bestreite ich. Also definitiv, es ist vollkommen klar, dass wenn du einen neuen Dienst ausprobierst und dann möglicherweise dich nicht auf den entsprechenden Ansturm einrichtest, hast ein Problem. Gleichzeitig muss man auch sagen, du musst natürlich dir auch angucken, wie kalkulierst du die Deals. Das ist alles natürlich ein neues Geschäftsmodell, wo man einfach mal rumprobieren muss. Aber genauso gibt es eben auch diejenigen Unternehmen, die sagen, ach, das ist prima, wir haben Kunden dadurch gewonnen. Die sind aber stiller. Und das ist natürlich immer so, wenn du dich über was Negatives aufregst, regst du dich lauter und ausführlicher auf, als wenn du sagst, ach ja, ist gut gelaufen.
Das stimmt.
Shorshi twittert gerade, ja, 100% Zustimmung. Groupon ist wirklich ein absoluter Flop 2011. Second Life for Shopping quasi.
Shorshi ist doch der, der vorhin meinte, so lala bis jetzt,
genau,
oder?
Ja, ja.
Vielen Dank.
Also, fand unsere Sendung so lala?
Nein, nur die Tops.
Ach so, okay. So.
Vielleicht kommen wir jetzt zu einem anderen Top, oder?
Ich finde, wir sollten, genau, auf jeden Fall, denn wir kommen jetzt nämlich zur Top-Bloggerin des Jahres.
Ja, und die habe nicht ich gekürt, das stimmte mir nicht zu, aber zwei von drei Personen hier im Studio und eine weitere dritte Person, nämlich Daniel Thomas zusammen mit Franziska Blum, haben das in diesem Jahr schon zum fünften Mal gemacht, den Blogger des Jahres gekürt, und das passiert immer in einem Videostream, und dort werden dann die vorher gesammelten Nominierten in verschiedenen Kategorien ja zur Wahl gestellt und diskutiert, und das ist, ja, ich sag mal, vollkommen subjektiv eine Mischung aus Jahresrückblick, eine Spur Nonsens, darf man das so sagen?
Ja, es ist hochseriös.
Es ist hochseriös, das wollte, kam nach meinem nächsten.
Ich möchte eines hinzufügen, wir haben ja nicht nur einen Stream, wir haben eine Gala, die im Mehrzweckveranstaltungssaal Elementarteilchen in diesem Jahr stattfand, und das ist einfach auch schon ein tolles Gefühl mit dem roten Teppich. Die Paparazzi waren ein bisschen aufdringlich.
Achtung, Ironie. Aber man muss wirklich sagen, das sind immer wirklich tolle Veranstaltungen, wenn wir uns einfach vor die Video-Webcam sitzen, ganz viele Leute zuschauen und dann abstimmen. Thomas, es gab ja viele Gewinner. Was waren denn da so deine Highlights, bevor wir jetzt gleich zur Bloggerin des Jahres kommen?
Ach, ein Highlight ist für mich immer, wenn was ganz Überraschendes passiert. Und ich fand die Auszeichnung als bestes Fashion-Blog für If I Were Audrey, fand ich extrem überraschend. Ich habe dieses Blog überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Und es war ist ein wunderschön gemachtes Blog einer jungen Berlinerin. Und da freut es mich einfach, wenn mal so die Platzhirsche, wie in dem Fall Les Mats und Stil in Berlin, von den Zuschauern einfach mal sozusagen rausgevotet werden.
Wir hatten ja auch einen tollen Newcomer.
Newcomer des Jahres war ein junger, dynamischer Nachwuchsmoderator namens Frank Elstner, der seit neuestem Jahr twittert. Und ich habe ehrlich gedacht, das wäre eine Fälschung am Anfang. Aber tatsächlich, er ist es wirklich und er macht es, und ich finde das sensationell.
Und das wünsche ich mir auch fürs nächste Jahr, dass viele nicht einfach so übers Internet urteilen, sondern es selbst ausprobieren. Er will ja für 100 Tage das mal ausprobieren. Und dann kommen dann so Tweets von Frank Elstner wie, jetzt habe ich auch das Retweeten verstanden. Höchst sympathisch, finde ich richtig, richtig
bei,
schön.
Bei Tweet am Tag 99. Naja, wie viele Tage macht er das schon?
Du hast, glaube ich, jetzt 20 Tage
dabei. Ja, genau. Gefühlt.
Also,
soll ich mal eine Prognose machen, wer Twitter-Newcomer des nächsten Jahres wird?
Gerne.
Thomas Gottschalk.
Da bin ich mir nicht sicher. Er startet ja in der ARD mit seiner neuen Sendung. Und ich glaube, er lässt dann eher twittern. Ich glaube nicht, dass er das persönlich macht, oder?
Doch, ich glaube, er lässt sich anstecken von seinem Freund Boris Becker.
Da könnte Boris Becker mit seiner Twitterei ja dann auch noch was Positives haben. Naja.
Ich finde, er ist unheimlich beruhigend. Also Boris Becker auf Twitter, da wissen Sie einfach, es gibt ein anderes Zeitraumkontinuum, das in deutlicher, geringerer Geschwindigkeit verläuft als Ihr eigenes.
Das muss man vielleicht kurz erklären, was macht er da eigentlich?
Man weiß immer, wie das Wetter ist in München.
Also Boris Becker schreibt sehr viel, zum Beispiel auch über Sportereignisse, die er schaut. Bemerkenswerterweise schaut er sie meist ungefähr 24 Stunden nach dem Rest der Menschheit. Er jubelt also über Tore des FC Bayern, während andere schon wieder die Spielplanung für die nächste Woche machen. Das ist toll, da merkt man einfach, Hektik muss nicht sein.
Das lassen wir mal so stehen.
Und kommen jetzt zur Bloggerin des Jahres, und da freue ich mich ganz besonders, denn das ist Julia Probst geworden. Sie bloggt unter meinaugenschmaus.blogspot.com. Und das Besondere bei Julia ist, sie selbst ist gehörlos. Sie widmet mit sich sehr intensiv dem Thema Gehörlosigkeit in Deutschland und wie man das auch quasi die Gehörlosen auch in den Alltag richtig integriert. Sie twittert auch sehr erfolgreich und ist von den Zuschauern wirklich mit einer großen Mehrheit gewählt worden zur Bloggerin des Jahres. Und jetzt hatten wir ja schon im Vorfeld gesagt, wir möchten unbedingt auch mit dem Blogger oder mit der Bloggerin des Jahres hier in der Sendung sprechen. Und es ist natürlich jetzt schwierig, in einem Radio mit einer gehörlosen Person zu sprechen. Deswegen machen wir das per Skype. Sie kann nämlich von meinen Lippen ablesen und wird uns gleich antworten. Sie schreibt das auch auf, aber wir hören sie auch gleich akustisch, denn ein bisschen sprechen kann sie auch. Und ich bin mal sehr gespannt, was sie uns jetzt gleich sagen wird. Und deswegen werde ich das Gespräch jetzt mit ihr alleine führen und mal gucken, wie das klingt. Sagen wir erstmal guten Morgen, Julia. Gucken, ob wir sie hören können. Julia, hörst du mich? Kannst du mich auch sehen? Ich hoffe, das Bild ruckelt nicht so sehr. Sie antwortet und sagt, guten Morgen. Und achso, ich muss doch den Ton anmachen. Das ist natürlich hier die große Sache. So, jetzt hören wir dich auch. Entschuldigung, ich hatte den Ton aus. Liebe Julia, erzähl uns doch mal, was machst du in deinem Blog? Habe ich jetzt abgeschickt, die Frage?
Ja. Ich betreibe dein Mikro-Leben und wie man bei der Gesellschaft über andere Qualität wird.
Ich beschreibe da, schreibt sie gerade, wie wenig barrierefrei die Gesellschaft ist für Gehörlose. Und das betrifft auch das Fernsehen. Und dann frage ich sie jetzt mal, wie ist denn die Situation im Fernsehen? Sie sagt, aktuell haben wir 12,6% Untertitel im deutschen Fernsehen. Und das ist nicht genügend. Die Qualität reicht nicht aus, um 100% Informationen zu bekommen. Ich frage Sie jetzt mal, Julia, du twitterst ja auch eifrig mit verantwortlichen Positionen, wie zum Beispiel dem Regierungssprecher Steffen Seibert. Hilft das? Kannst du da was erreichen?
Ja, hilft.
Und sie sagt, oh ja, das hilft. Ich konnte erreichen, dass der Videopodcast der Kanzlerin 5 Jahre nach dem Start endlich mit Untertiteln erscheint. Und dieses Jahr kommt die Ansprache der Kanzlerin zum ersten Mal mit Gebärdensprache auf Phoenix. Die Politiker wissen also, dass es mich gibt. Das ist toll. Was war denn deine beste Geschichte oder dein bestes Erlebnis in deinem Blog in diesem Jahr? Da überlegt sie kurz.
Kommt mir auf den Blog.
Schwer zu sagen, antwortet Julia gerade. Eigentlich viele kleine Begegnungen. Die Republika zum Beispiel. Der Friedrichstadtpalast, der mir applaudiert hat in Gebärdensprache. Kann ich vielleicht kurz einfügen, dass Julia Probst dort auch zu Gast war auf der Bühne und ein Interview gegeben hat und auch von ihrer Arbeit und ihrem Engagement berichtet hat.
Das war für mich auch persönlich der Gänsehautmoment 2011.
Und sie selbst sagt weiter, weil dort gab es Leute, die für sie die Session von Günter Dück untertitelt haben oder Untertitel in die Videos eingebaut haben. Oder die kleine Unterhaltung mit Herrn Seibert am Tag der offenen Tür. Er hat mich doch tatsächlich erkannt. Und wir haben uns sehr nett unterhalten. Julia, was hast du denn jetzt in der nächsten Zeit vor? Was sind deine nächsten Projekte? Das ist jetzt meine nächste Frage an Julia. Sie antwortet, ich darf Günter Dück interviewen. Darauf freue ich mich total. Dück ist eigentlich richtig, ne? Ja. Seine Session auf der Republika hat mir sehr viele Fragen aufgeworfen. Vor allem zur Inklusion. Julia, was ist denn die Inklusion? Vielleicht kannst du das noch kurz mit erklären. Inklusion bedeutet, dass Behinderte und Nichtbehinderte zusammen zur Schule gehen. Gemeinsames Lernen. Damit beschäftigt sich Dück auch. Und er hat mir zugesagt, dass ich ihn interviewen darf. Das wird ein schönes Video-Interview. Mit Gebärdensprache und Untertitel. Julia, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und dass wir das natürlich auch alles in deinem Blog meinaugenschmaus.blogspot.com verfolgen können. Und Julia schiebt noch gerade hinterher, dass sie so dreist war und sich in Frank Elsners Show eingeladen hat und seine Redaktion hatte sich dann auch schon bei ihr gemeldet. Wir sind gespannt, was daraus wird. Und Julia bedankt sich gerade nochmal mit vielen Dank nochmal dafür. Und es war sehr schön, mit dir zu reden. Und Ich wink dir jetzt mal. Ich glaube, so macht man das richtig, ne? Ich bewege so meine Hände. Auf Wiedersehen. Tschüss. Julia Probst. Das war mein erstes Gehörlosen-Interview. Sehr, sehr spannend.
Toll. Fand ich super.
Naja, auf jeden Fall lest es euch durch und schaut, was sie auf Twitter macht. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Würde ich sagen, auch einer meiner Tops. Aber ich würde sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit den Tops und Flops von Herrn Knüver. Möchtest du mit deinem Top oder mit deinem Flop anfangen?
Ach, fangen wir mal mit Top an. Also Top ist für mich definitiv das Thema Startup-Standort Berlin. Fast unbemerkt von der medialen Öffentlichkeit ist da in Berlin wirklich was entstanden. Ein Biotop von super spannenden Unternehmen, und die Branche hat dieses Jahr auch mal begonnen, das Thema Copycats aufzuarbeiten. Also es ist ja ein beliebtes Vorurteil, das sind ja ohnehin immer nur Kopien amerikanischer Startups und die versuchen sich möglichst schnell zu verkaufen und die verbrennen immer nur Geld. Und da hat man eine aktive Diskussion begonnen, die auch teilweise richtig heftig geführt wird. Und gleichzeitig haben wir eben Unternehmen, die Bemerkenswertes schaffen. Also so ein Beispiel ist halt VUGA, das ist ein Spielehersteller für Social Media. Die sind je nach Messung Nummer 2 oder Nummer 3 in Sachen Facebook-Spiele. Alle warten jetzt gespannt auf das, was 6 Wunderkinder machen. Ein ganz spannendes Startup, das das Thema Softwarenutzung revolutionieren will. Also da passiert tatsächlich was. Natürlich gibt es immer noch die Kopien, aber es gibt genauso eben innovative Ideen. Und es ist mittlerweile sogar so, dass Menschen aus dem Ausland nach Berlin ziehen und gar nicht ein Startup gründen, und das gar nicht für den deutschen Markt, sondern direkt für den internationalen Markt, einfach weil Berlin der richtige Standort ist, mit günstigen Büromieten, gehobener Coolness, der Möglichkeit, in der Stadt zu leben und nicht irgendwo an den Randgebieten. Und deshalb ist Berlin als Startup-Standort für mich ein definitives Top.
Ich habe da so ganz interessante Erlebnisse. Also wenn man zum Beispiel mal nach New York kommt und sich dort mit den jungen Leuten ein bisschen so unterhält, und die kriegen dann leuchtende Augen, wenn die wissen, also ich war mit Freunden aus Berlin unterwegs, dass die aus Berlin kommen. So, also wir sagen mal so, wow, cool, New York und so. Und die New Yorker, die wollen alle nach Berlin. Auch so, weil sie es halt wissen. Ich persönlich finde ja zum Beispiel total interessant, was zum Beispiel Soundcloud auf die Beine gestellt hat. Das ist ja ein YouTube für Audio. Aber nicht so sehr, dass die eigentlich so eine schöne Plattform für Audioinhalte auf die Beine gestellt haben, sondern die Community, die drumherum aufgebaut haben. Also es ist ja oftmals so auch was ganz Besonderes, was die so hinbekommen.
Ja, genau. Und das ist halt auch so ein Beispiel. Da gehen zwei Schweden nach Berlin, um ein Startup zu gründen. Wenn das vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, dass das halt regelmäßig passiert, hätte man ihn für verrückt erklärt.
Und was halt schön ist an Soundcloud, finde ich, man sieht auch, wenn sowas online geht, dass das vielleicht, so wie das ein paar Jahre später genutzt wird, nochmal ganz anders ist. Denn Soundcloud war ja eher so für Leute, die selber Musik machen, gedacht, dass sie kommentieren gegenseitig so einzelnen Tracks. Und jetzt ist es ja wirklich auch für viele Bands und so das primäre, die primäre Nutzung, primäre Weitergebmöglichkeit geworden. Finde ich super spannend. Ganz, ganz tolles Ding. Kann ich mich noch erinnern, als ich das vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Super.
Man kann jetzt auch damit podcasten, das freut mich persönlich auch. Aber
was ich noch ganz spannend finde eigentlich, das zeigt aber doch auch, dass gerade wenn man trotz aller digitaler Vernetzungsmöglichkeiten, dass es für Kreativität und was Neues zu schaffen, für Startups doch wichtig ist, irgendwo auch ein räumliches Umfeld zu haben, in dem man sich, ich sag jetzt mal, mit Gleichgesinnten oder wo, in dem man ein kreatives, ja, irgendwo einen Nährboden findet. Also sonst könnte man ja theoretisch auch irgendwo im Taunus sitzen, sozusagen. Man ist ja mit dem Netz, kann man ja mit allem verbunden sein. Aber es scheint ja doch diese Mischung aus beidem zu sein, oder?
Naja, du musst mal auch sagen, im Taunus hättest du das Problem, dass du okay, ja...
Kein Breitband,
ja. Nee, und wahrscheinlich mittlerweile besseres als anderswo. Aber wenn du wachsen willst, brauchst du Mitarbeiter. Und Mitarbeiter in den Taunus zu locken, ist eine, sag ich mal, mittelschwere Herausforderung, wobei ich nichts gegen den Taunus gesagt haben will. Tatsächlich aber ist es natürlich auch so, ich habe ja in meiner Zeit beim Handelsblatt über zig Branchen geschrieben. Und ich kenne keine, die so über das persönliche Treffen tickt wie die Internetbranche. Es gibt Barcamps, es geht hoch bis zu den großen Konferenzen, und man verabschiedet sich ja eigentlich auch immer mit der Frage, bei welcher Konferenz man sich sieht. Auch das ist ehrlich gesagt was der deutschen Öffentlichkeit in den klassischen Medien komplett vorenthalten wird, weil es ja dann doch sehr, sehr spannend ist.
Das stimmt. Ich glaube aber jetzt spätestens seitdem Spiegel Online angefangen hat, ja darüber zu berichten, glaube ich, dass das natürlich jetzt auch noch auch in den Zeitungen landet wird. Aber es gab ja auch schon vorher, eher so branchenaffinere Bereiche, die darüber berichtet haben. Aber was halt wirklich ganz interessant ist, dass so dieses Vorurteil, dass diese Leute im Internet doch eigentlich den sozialen Kontakt verschmähen würden. Also das beweist ja eigentlich da die Kreativbranche, dass dem genauso nicht ist. Also es gibt ja so unendlich viele Treffen, also mindestens 20 Barcamps an einem Wochenende.
Ich wollte auch nicht damit sozusagen vorhin gesagt haben, dass ich ein Vorurteil pflege. Ne? Also da möchte ich jetzt nicht missverstanden werden.
Aber das gibt's ja tatsächlich. Ne? Also das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches.
Okay.
Also Thomas, hast du auch einen Flop?
Die deutsche Politik. Das ist ein Trauerspiel sondergleichen, weil das leitet sich ja im Grunde von diesem Thema Berliner Startup-Standort ab, weil es merkt ja keine Sau. Und die.
Da wollte ich gerade sagen, das ist doch fast eher ein Vorteil für die Szene, oder? Ist die Politik nicht mehr.
Ich bin mir da nicht sicher, weil es gibt halt schon immer noch einige Punkte, wo Deutschland hinterherhängt. Es gibt zum Beispiel im Gegensatz zu den meisten anderen westlichen Ländern kein Venture Capital Gesetz, was dann auch schwierig ist, wenn es um Investments geht. Und natürlich wäre es toll, wenn die mal gefördert würden. Und wenn wir ein Konjunkturprogramm der Bundesregierung hätten, wo nicht Straßen gebaut werden, probates Mittel seit vielen Jahrzehnten, sondern noch viel mehr Geld in die Förderung von Technologieunternehmen fließt, als nur so ein kleines Häufchen. Aber mit der deutschen Politik meine ich natürlich nicht nur die Förderung von Internet, sondern ich meine damit die generelle Haltung. Die deutsche Politik ist komplett lobbyunterwandert in diesem Punkt. Das merken wir daran, dass wenn die Musikindustrie irgendwas haben möchte, dann wird es auch direkt durchgesetzt und die Verlage mit dem Thema Leistungsschutz genauso. Das Problem, das wir in Deutschland haben, ist, wir sind jetzt im Jahr 2011, wir haben das Jahr 2011 fast hinter uns gebracht und es hat noch immer kein einziger deutscher Politiker eine vernünftige netzpolitische Rede gehalten. Das Internet ist nicht vor 32 Tagen erfunden worden. Und dass dem immer noch so ist, ist ein bitteres Trauerspiel. Und stattdessen haben wir jetzt das Thema, ich bin ja so netzaffin und ich bin ja so toll im Internet, wie zum Beispiel den Herrn Peter Altmaier von der CDU, der jetzt twittert und es als das große Geschenk empfindet. Der macht natürlich da vor allem PR-Tweets und den lustigsten Tweet von Peter Altmaier in diesem Jahr fand ich war, dass er sagt, ja, ohne Twitter ist man ja im Internet auch nichts. Da hat er vollkommen recht, weil dieser Mark Zuckerberg, dieser Ami da, der ist ja zum Beispiel nicht auf Twitter, aus dem wird nie was werden.
Jetzt finde ich aber doch interessant, diesen Aspekt, ich hatte mir den auch sozusagen als Backup noch notiert, weil ich möchte jetzt gar nicht so intensiv über die Piratenpartei sprechen, aber es ist ja doch ein Phänomen oder möglicherweise ein Symbol, was für etwas steht. Wenn man jetzt sehr optimistisch ist, was ich normalerweise bin, könnte das nicht so ein Signal sein, dass sich das, was du gerade beklagt hast, dass eigentlich in der Politik noch keine Ahnung hat von dem, was im digitalen und damit auch eigentlich im realen Leben der Menschen passiert, dass das nicht sich doch in den nächsten Jahren aufbricht?
Das könnte passieren. Ich befürchte aber, es wird erstmal noch eine ganz andere Entwicklung geben, weil die meisten Politiker denken ja inzwischen nicht mehr in, was wäre sinnvoll politisch zu tun, sondern in, wie kriege ich Wählerstimmen. Und da denken sie sehr marktorientiert. Und so erklärt sich dann eben das, was sich in der CDU derzeit abspielt. Da gibt es halt auch eine Gruppe netzaffiner Menschen, die sagen, oh, die Piratenpartei, oh, Erfolg, da müssen wir mal was tun. Und die anderen, die sagen dann aber, ja, Moment, diese Wähler kriegen wir sowieso nicht, weil wir werden nie im Leben irgendwelche coolen T-Shirts tragen. Also müssen wir die anderen bedienen und das Ganze ist dann ein Rückschlag gegen das Netz. Und das ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche Sache. Generell glaube ich einfach, dass die Piraten derzeit einen solchen Kompetenzvorsprung haben, dass ich mir nicht mal vorstellen kann, wie andere Parteien das innerhalb der nächsten Jahre aufholen sollten. Weil die haben ihre netzkompetenten Menschen bisher so als Hofnarren behandelt, die mal immer gerne irgendwelche schöne Papiere machen dürfen, aber die man dann, bitteschön, wenn es zur Abstimmung kommt, immer sauber außen vor lässt. Das haben wir zum Beispiel beim SPD-Parteitag auch gesehen in Sachen Vorratsdatenspeicherung, wo es dann ja vernünftige Anträge gab, aber die wurden dann schön mal in den Hintergrund gedrängt. Nicht, dass da irgendwie dieses blöde Interwebs irgendwelche Bedeutung bekommt.
Aber was verhalte ich Ihnen zum Beispiel davon? Also die Grünen haben jetzt, glaube ich, auf ihren letzten größeren Parteitag auch sich dafür eingesetzt oder zumindest die Position verabschiedet, das Urheberrecht zu verändern, dass das zum Beispiel mit dem Tod eines Menschen ändert. So, sind das so die Schritte, die nötig sind oder ist das nur Augenwischerei oder was haltet ihr davon?
Ich kann es bei den Grünen schwer einschätzen. Die Grünen haben halt auch einige sehr kundige Menschen und auch Deutschlands wichtigstes Politblog netzpolitik.org ist ja nun gegründet worden von einem Parteimitglied der Grünen, nämlich von Markus Becketal. Ich kann es bei den Grünen nur schwer einschätzen. Es war auf jeden Fall mal so ein kleiner Befreiungsschlag. Das fand ich schon mal spannend. Und die Frage ist jetzt, machen sie da tatsächlich weiter oder war das jetzt nur mal so einmal Flagge zeigen und die lassen wir da jetzt auf dem Berg wehen, während wir weiter ins Tal uns begeben. Das Nachdenken von Herrn Pähler ist ja auch immer sehr schön mitzuhören.
Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, also weil ich mich tatsächlich frage, wo das Ganze sich hinentwickeln wird. Und du hast ja vor einigen Minuten schon mal das Thema in einem anderen Zusammenhang Wahlkampf angesprochen. Also da bin ich auch sehr darauf gespannt. Ich weiß gar nicht, wann ist die nächste Wahl, die nächste wichtige Wahl? Müsste ich eigentlich wissen, hier vor diesem Mikrofon sitzen. Ne? Aber was für mich wichtig ist. Ja, aber ich werde das beobachten, das denke ich.
Es kann ja sein, dass wir noch bald eine neue Bundespräsidentenwahl haben. Also ist nicht für uns persönlich.
Und der wird ja nicht direkt gewählt. Und auch nicht online, oder? Nein.
Das weiß man nicht so genau. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, jetzt auch noch Zeit. Ich habe auch noch ein paar Tops und Flops mitgebracht.
Ach so, Daniel.
Darf und? Ich auch noch?
Na gut. Möchtest du anfangen mit Top oder mit Flop?
Mit Top. Denn eine technische Sache hat mich in diesem Jahr total begeistert. Und zwar ist das die Sprachsteuerung. Die gute alte Siri, ja, die ist wirklich fantastisch. Die es jetzt ja in diesem neuen iPhone-Gerät aus diesem Apfelkonzern gibt. Und da muss ich sagen, das hat Potenzial, wenn man sich mal überlegt, wie das weitergeht. Also ich erhoffe mir fürs nächste Jahr, dass die Sprachsteuerung auch auf andere Produkte von diesem Konzern ausgeweitet wird und vielleicht auch motiviert, auf jeden Fall andere Anbieter noch mehr nachzuziehen. Also ich glaube, bei Google ist man ja richtig ans Rumrödeln gekommen, dass man dort auch tatsächlich nochmal die eigene Sprachsteuerung, die ja rudimentär ist, da schon vorher gab, jetzt auch nochmal verbessert. Die hat jetzt auch einen Namen bekommen. Also dass unsere Geräte jetzt auf einmal so personifiziert sind, das finde ich großartig. Und ich muss sagen, das ist auch eine Sache, da würde ich mir an Google Stelle richtig mal Angst haben, weil ich glaube, das ist das erste Geschäftsmodell, was ich sehe, was die Google-Suche überflüssig machen könnte. Also zum Beispiel, dass ich...
Ja? Ja, sag mal, benutzt du Siri denn wirklich oder findest du sie nicht nur niedlich? Also mein iPhone hat leider noch keine Siri. Ich finde... Ich habe sie aber ausprobiert, natürlich, und ich finde sie ganz toll und so. Aber ich finde, sie kann ja in Deutschland noch fast gar nicht, oder?
Das ist ein bisschen das Problem, dass halt so viele Such- und Wissenssachen noch nicht so richtig funktionieren, sondern eigentlich so diese rudimentären iPhone-Funktionalitäten, die ich damit bedienen kann. Aber ja. Ich habe sehr viele Situationen, in denen ich tatsächlich viel mehr mit meinem Handy spreche. Ich dachte erst, ach, das ist eine Begeisterung, die ich jetzt vielleicht so für 1-2 Wochen durchhalte. Aber mittlerweile habe ich so gewisse Sachen, die ich eigentlich nur noch jetzt mit dem iPhone mache. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bin in Düsseldorf, dann höre ich keine Podcasts unterwegs mehr, sondern erledige meinen SMS-Kram. Und zwar diktiere ich das Ganze dann. Und
das mache ich auch.
Das, ja. Das kostet genau. Das ist aber gegen die Straßenverkehrsordnung.
Daniel. Nein, nicht mit einem Headset, oder?
Genau. Also im Auto. Also ich diktiere glaube, meine SMS und E-Mails im Stau jetzt auch, ja. Ja,
ich mache das auch so. Ja.
Also, okay. Ne, also Hände frei und du hörst keine zu laute Musik und so, das ist ja, also wenn dich ein Polizist anhält, dann fragt er ja auch erstmal, spricht er dich leise an, um zu gucken, ob du ihn verstehst, so, ne? Und je nachdem gehen die dann anders mit dir um. Und das finde ich ganz spannend eigentlich. So. Aber jedenfalls, was ich dann noch sagen wollte, also zum Beispiel, dass wenn das mal auch jetzt die Dienste in Deutschland so richtig gestartet sind, das wird doch richtig spannend. Wer weiß, vielleicht kriegen wir demnächst ein Fernsehgerät, was wir auch so steuern können.
Wobei das ist mein Top. Es könnte noch ein bisschen sprachlich, könnte es noch ein bisschen besser werden. Also ich habe immer Sorge, wenn ich nämlich meine SMS diktiere, dann kommt ja doch nicht immer ganz grammatikalisch korrekt, inklusive vernünftiger Zeichensetzung, das beim Empfänger an. Und dann habe ich immer Angst, dass es auf mich zurückfällt und nicht auf Siri.
Ich diktiere die Kommata und so mal richtig mit.
Ja, und notfalls kannst du immer noch behaupten, du wärst jetzt Hip-Hopper.
Vielleicht, das überlege ich mir mal. Das könnte noch ein Ausweichargument sein. Schreibe ich mir mal auf, Hip-Hopper sein, sagen. Ja. Hast du denn auch einen Flop, Daniel?
Ja, also das Bild, was Deutschland von sich vermittelt, ist eigentlich doch weiterhin sehr bescheiden. Also im letzten Jahr hat Deutschland ja schon als Blurmany dank Street View die Schlagzeilen gemacht und ich fürchte, das Image haben wir in diesem Jahr nicht wandeln können, wenn wir mal gerade bei diesen ganzen Datenkraken, Datenschutzdiskussionen uns damit beschäftigen, das funktioniert irgendwie nicht. Also ich glaube, das Ausland, das lacht richtig über Deutschland. Und das finde ich schade, dass wir da weiterhin in die gleiche Marschrichtung, nämlich in Richtung Peinlichkeit unterwegs sind.
Also zu den Flops des Jahres zählen für mich auch Thilo Weichert und die deutschen Datenschützer, weil deren Aufgabe ist ja gesellschaftlich wichtig, nämlich diesen digitalen Wandel zu begleiten. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen ihn verhindern. Und ich glaube, zeigte sich auch jetzt in den vergangenen 2 Wochen, da gründen dann die deutschen Datenschützer in Düsseldorf, die eine Düsseldorfer Erklärung, wo es dann ja scheißt, das geht doch alles so nicht und gar ein Datenkrake. Und dann behaupten sie auch mal flott, Facebook gelte ja nicht, da gelten ja nicht die europäischen Datenschutzrichtlinien, weil sie das, was sie in Irland hätten, sei ja nur eine Marketinggesellschaft. So, was machen die irischen Datenschützer? Die fahren hin, geben Facebook dann Hausaufgaben auf, die erfüllbar sind, die realistisch sind und die schauen sich das an. Der Deutsche schaut nicht hin, er verurteilt gleich mal so. Und das ist tatsächlich Es ist traurig.
Das Problem ist, dass diese Datenschutzdebatte, glaube ich, auch so ein bisschen auf, ja, die wird oft sehr fadenscheinig und sehr aufgeregt geführt. Und ich glaube, so ein bisschen Entspanntheit tut gut, weil natürlich muss man da auch, glaube ich, Konzernen so ein bisschen auf die Finger schauen. Aber oft sind ja nicht nur die Konzerne das Problem, sondern auch diejenigen, die an die Daten vielleicht mal ran wollen.
Das ist ungefähr so. Übrigens, es gibt ja diese Verkehrssicherheitswerbekampagnen. Da heißt es immer, ne, Fuß vom Gas, Achtung Schulkinder.
Der siebte Sinn.
Genau. Wären das die Datenschützer, würde es heißen, gehen Sie nicht mehr aus dem Haus.
Schalten Sie Ihr Internet ab.
Ich überlege gerade, ob man nicht eigentlich, aber leider hast du ja das irische Gegenbeispiel gebracht. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, gerade von den Datenschützern kann man ja jetzt eigentlich auch nicht erwarten, dass sie sozusagen an der Spitze der Bewegung stehen. Vielleicht ist es ja auch ihre sozusagen originäre Aufgabe, immer ganz hinten zu stehen und zu bremsen, um so als Korrektiv zu wirken.
Nee, es geht darum zu beurteilen und Leitlinien zu geben. Also diejenigen, die beim TÜV einen Crashtest machen, verbieten auch nicht Autos, sondern sie geben ihnen eine schlechte Note und sie arbeiten dann möglicherweise auch mit Herstellern zusammen, um das zu verbessern. Das ist für mich die gesellschaftlich sinnvolle Funktion einer solchen Institution.
Aber würden wir nicht denn sozusagen, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass das ganze Thema Internet in der Politik noch überhaupt nicht angekommen ist. Und meistens sind Datenschützer irgendwie von der Politik administrativ benannte Personen. Das ist doch dann sozusagen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich aussichtslos, dass sich da wirklich was ändert.
Das ist tatsächlich schlimm. Also ich habe dieses Jahr eine Diskussion gehabt bei einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender, den wir hier selbstverständlich nicht nennen, weil die Radio Wissen ist der Beste, mit dem nordrhein-westfälischen Datenschützer. Und da stellt sich also raus, der war halt im Innenministerium, dann gab es einen Regierungswechsel und der musste halt irgendwo einen neuen Job finden. Der hat faktisch überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Aber er brauchte halt ein Pöstchen. Und auch da wieder, ja, das wie unfassbar, man kommt sich eigentlich in Deutschland mittlerweile vor, wie in einem digitalen Schilder.
Wir haben noch von Olaf von der Heidt tatsächlich noch etwas getwittert. Früher gab es, wir warten aufs Christkind. Heute höre ich die Radio Wissen mit Fine und Herrn Pähler. Kriege ich jetzt eine Nerdbrille? Das beantworten wir mit Ja. Wir haben in dieser Stunde von unseren Gästen wirklich viel erfahren rund um das digitale Jahr 2011. Von Caro Buchheim, Bloggerin von funda.de, haben wir erfahren, dass sie vor allem den Datenjournalismus in Deutschland lobt. Recht herzlichen Dank dafür.
Von Thomas Knüver, dem Chefredakteur der ersten deutschen Wired-Ausgabe, haben wir erfahren, dass in 2011 in Berlin fast unbemerkt ein Mekka für digitales Startups entstanden ist und die Politik das alles gar nicht gemerkt hat.
Wir hören uns am vierten Samstag im kommenden Monat wieder und das ist dann auch schon das kommende Jahr. Das ist Samstag, der 28. Januar 2012, zur gewohnten Zeit um 11 Uhr.
Ja, und bis dahin wünschen wir euch ein tolles Weihnachtsfest, viele Geschenke, einen guten Rutsch und eine digitale Zeit.